Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Millionen Kunden der Strom- und Gasversorger sollen mehr Rechte bekommen. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat heute die Konzerne aufgefordert, ihre Preise für Tarifkunden transparenter zu machen, und zwar bevor die Versorger sie erhöhen. Künftig müssten Grund und Umfang der Anhebungen vorab mitgeteilt werden. Auf die Konzerne könnten jetzt erhebliche Rückforderungen zukommen.
Etwa 40% aller Strom- und Gaskunden sind wie Josef Eckbringhoff aus Ahaus sogenannte Tarifkunden. Das heißt, sie haben einen ganz normalen Vertrag ohne besondere Preisvergünstigung oder Laufzeit. Die Preiserhöhungen für Tarifkunden ärgern Eckbringhoff jedes Mal. Vor allem, weil er sich nur schwer dagegen wehren kann.
Wie soll ich beweisen, dass der Strompreis zu hoch ist? Ich hab hier die Kalkulation nicht gemacht. Also habe ich geschrieben, bitte legt eure Kalkulation offen, und das wollten die nicht.
Eckbringhoff klagte und landete schließlich beim Europäischen Gerichtshof. Denn für die Preisbildung gibt es europäische Vorschriften. Der EuGH entschied heute in seinem und in einem anderen Fall, Energieversorger müssen ihre Kunden bei Preisänderungen immer vorab über Anlass und Umfang informieren. Tun sie das nicht, ist die Erhöhung unwirksam. Das gilt ohne Wenn und Aber, sagen die europäischen Richter, auch rückwirkend. Das EuGH-Urteil muss allerdings noch von deutschen Gerichten umgesetzt werden.
Wir rechnen da mit einer weiteren BGH-Entscheidung im Frühjahr nächsten Jahres. Dann hoffen wir darauf, dass Rückzahlungen tatsächlich rückwirkend über 3 Jahre im Rahmen der Verjährungsfrist gestellt werden können.
Gut möglich also, dass viele Tarifkunden, die sich gegen intransparente Preiserhöhungen gewehrt haben, noch Geld zurückbekommen. Das Urteil ist keine Überraschung. Schon im letzten Jahr haben die Luxemburger Richter für Sonderkunden, also für Verträge mit günstigeren Bedingungen, mehr Transparenz verlangt. Jetzt ziehen sie für Tarifkunden nach. Die Versorger müssen sich auf erhebliche Nachzahlungen einstellen. Die Verbraucher profitieren dagegen von der europäischen Rechtsprechung.
In Brüssel beraten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union über die künftige Klimapolitik. Der Vorschlag der EU-Kommission sieht vor, den Kohlendioxidausstoß bis 2030 um insgesamt 40% zu verringern. Allerdings sind mehrere Staaten dagegen. Ihrer Ansicht nach überfordert die Vorgabe die heimische Wirtschaft. Polen droht sogar mit einem Veto. Umweltschützer befürchten nun, dass die Klimaziele aufgeweicht werden.
Diesmal hat er den Begriff wörtlich genommen. Zum Familienfoto bei einem seiner letzten Gipfeltreffen hat Ratspräsident Van Rompuy seine Enkel mitgebracht. Ein überdeutlicher Wink mit dem Zaunpfahl. Er soll seine Kollegen daran erinnern, dass es in der Klimapolitik nicht zuletzt um das Wohl kommender Generationen geht. Ein Hinweis, der angesichts der Diskussionslage wohl nötig ist.
Die Beratungen werden nicht einfach, und ich kann auch noch nicht sagen, ob es zu einem Ergebnis kommt. Deutschland unterstützt, dass wir eine Reduktion der CO2-Emissionen bis 2030 von 40% bindend vereinbaren.
40% weniger als 1990 soll das heißen. Schwedens neuer Regierungschef Löfven hätte es lieber noch ehrgeiziger, aber seine ebenfalls neue polnische Kollegin Ewa Kopacz will jede Begrenzung der Treibhausgase nur akzeptieren, wenn sie dafür entschädigt wird. Und François Hollande denkt schon an die Weltklimakonferenz, deren Gastgeber er nächstes Jahr ist. Wenn wir in Brüssel unter den fortgeschrittenen Ländern keine Einigung hinkriegen, wie wollen wir dann die Chinesen, Amerikaner oder die armen Länder überzeugen? Andere Fragen überlagern die Diskussion. Portugal etwa will jede Einigung blockieren, solange es seinen Ökostrom nicht nach Europa verkaufen kann. Und dann wollen Europas Regierungen noch, dass das Europäische Parlament weniger mitredet bei der Klimapolitik. Die war ohnehin nicht leicht. Angesichts der wirtschaftlichen Interessen und solcher Machtkämpfe wird sie fast unmöglich.
Nach dem Angriff auf das kanadische Parlament geht die Polizei von einem einzelnen Bewaffneten aus. Der Hintergrund ist weiter unklar. Der Attentäter hatte gestern in Ottawa zunächst einen Wachsoldaten erschossen, war dann in das Parlamentsgebäude eingedrungen und bei einer Schießerei schließlich selbst getötet worden. Es handelt sich um einen Kanadier. Medienberichten zufolge soll er zum Islam konvertiert sein. Premier Harper sagte, sein Land lasse sich nicht einschüchtern.
Ottawa am Tag 1 nach dem Anschlag. Immer noch werden Kriegerdenkmal und die unmittelbare Nähe des Parlaments von der Polizei abgeriegelt. Gleich am Morgen kam der kanadische Premier Harper und gedachte des jungen Wachsoldaten. Er war gestern von dem Attentäter erschossen worden. Hinter der Absperrung kanadische Parlamentarier. Sie schwiegen erst, dann sangen sie gemeinsam leise die kanadische Nationalhymne. Wir Mitglieder des Parlaments stehen hier zusammen mit der Öffentlichkeit, um dem ermordeten Soldaten unsere Ehre zu erweisen. Das ist nicht Kanada und wir wollen so ein Kanada nicht. Wir sind stolz darauf, dass Besucher einfach so ins Parlament rein und rausgehen können. Kurz darauf langer Applaus der Parlamentarier für diesen Mann, dem Zeremonienmeister Kevin Vickers. Er hatte den Attentäter erschossen. Premier Harper indes bestätigt seine politische Linie. Wir werden wachsam sein, aber nicht ängstlich. Wir sind vorsichtig, aber nicht panisch. Ob der Täter tatsächlich mit dem IS in Verbindung stand, ist ungeklärt. Kanada ist im Kampf gegen den IS enger Verbündeter der USA. Die Kanadier reagieren erstaunlich unaufgeregt und ruhig auf die Ereignisse von gestern. Das, was ihnen so wichtig ist, die Friedfertigkeit, wollen sie nicht in Gefahr sehen. Trotzdem werden die Einsätze ihrer Kampfflugzeuge in den nächsten Tagen gegen IS nicht in Frage gestellt.
Mit Spannung blicken die Beschäftigten der Kaufhauskette Karstadt nach Essen. Dort berät der Aufsichtsrat zur Stunde über die Zukunft des finanziell angeschlagenen Konzerns. Das Unternehmen steckt seit Jahren tief in den roten Zahlen. Die Gewerkschaft Verdi befürchtet, dass Filialen geschlossen und Mitarbeiter entlassen werden. Karstadt hat derzeit 17.000 Beschäftigte. Das Unternehmen war im August von der Signa Holding des österreichischen Investors Benko übernommen worden.
Im NSU-Prozess in München hat ein ehemaliger Anwalt von Beate Zschäpe als Zeuge ausgesagt. Demnach habe die Hauptangeklagte vor ihrer Flucht bei ihrer Nachbarin geklingelt, es habe aber niemand reagiert. Zschäpe hatte damals im Hausflur Feuer gelegt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr deshalb versuchten Mord vor. Der Anwalt durfte aussagen, weil seine ehemalige Mandantin ihn in dieser einen Frage von seiner Schweigepflicht entbunden hatte. In Sachsen haben sich CDU und SPD in einem Koalitionsvertrag auf eine gemeinsame Regierungspolitik für die nächsten 5 Jahre verständigt. Ministerpräsident Tillich von der CDU und der SPD-Landesvorsitzende Dulig stellten das Papier heute in Dresden vor. Vereinbart wurden unter anderem Verbesserungen für Kindertagesstätten und Krippen sowie die Einstellung von mehr Lehrern und Polizisten. Mitte November soll die schwarz-rote Regierung stehen.
In Mexikos Bevölkerung wächst die Wut über die Macht des organisierten Verbrechens. Jüngster Auslöser ist der Fall von 43 Studenten aus Iguala, die Ende September spurlos verschleppt worden waren. Die Staatsanwaltschaft macht nun den flüchtigen Ex-Bürgermeister des Ortes für das Verschwinden verantwortlich und erließ einen Haftbefehl. Der Politiker soll mit einem Drogenkartell gemeinsame Sache gemacht haben.
Lebend habt ihr sie genommen, lebend wollen wir sie zurück. 50.000 Studenten und ihre Unterstützer fordern in Mexiko-Stadt Aufklärung. Wie können 43 Studenten spurlos verschwinden? Wo sind sie? Was ist mit ihnen geschehen?
Also ich bin auch in Schock und ich fühle mich traurig. Leider muss ich sagen, dass wir in einem Land leben, wo die Zukunft unserer Generation in Gefahr ist.
Ein Monat ist vergangen, seitdem 3 Lehramtsstudenten nach einer Demonstration in Iguala von Polizisten erschossen und 43 verschleppt wurden. Hinter der Tat sollen der Bürgermeister, seine Frau und der Polizeichef von Iguala stecken, die mit einem örtlichen Drogenkartell zusammenarbeiten sollen. Ob ihnen die protestierenden Studenten gefährlich wurden oder ihnen einfach nur lästig waren, ist unklar. Die Vermutung, die Drogenmafia hat sie getötet. Seit einem Monat ist das Trio bereits auf der Flucht. Erst gestern wurde Haftbefehl erlassen. Die Wut über die mangelnde Aufklärung und Strafverfolgung eskalierte gestern Nachmittag in Iguala. Demonstranten zerstörten das Rathaus der Stadt, setzten es in Brand. Vor dem Regierungspalast in Mexiko-Stadt verlief die Demonstration dagegen friedlich. Das Mitgefühl gilt den Eltern der verschwundenen Studenten. Es ist wirklich schmerzhaft, weil einen Monat habe ich meinen Sohn nicht mehr gesehen. Wir vermissen ihn. Es tut weh, ihn jetzt nicht hier bei uns zu haben. Noch dominiert die Hoffnung auf ein gutes Ende, doch die wachsende Wut ist auch hier greifbar mit jedem weiteren Tag der Ungewissheit.
Außenminister Steinmeier hat heute die beiden verfeindeten Kaukasusrepubliken Armenien und Aserbaidschan besucht. Er rief die beiden Länder auf, ihren Konflikt um ein von Armenien beherrschtes Gebiet in Aserbaidschan beizulegen. In Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, sprach Steinmeier mit Präsident Aliyev. Er hob hervor, dass Deutschland die Zusammenarbeit auf dem Energiesektor vertiefen will. Aserbaidschan hat große Vorräte an Öl und Gas.
Gas aus Aserbaidschan ist begehrt. Eine durchgängige Pipeline von Baku nach Italien soll Europa ab 2019 unabhängiger machen vom russischen Gas. Doch es gibt Gegenwind aus Moskau. Außenminister Steinmeier warb gegenüber Präsident Aliyev heute eindringlich für eine Annäherung an Europa und dessen Werte.
Sie wissen, dass wir alle das auch mit der Erwartung verbinden, dass Aserbaidschan sich zum Verfechter dieser europäischen Werte nach innen und nach außen macht.
Eine Erwartung, die vorerst wohl unerfüllt bleibt. Kritik an massiven Menschenrechtsverletzungen im Land wischten der Präsident und sein Außenminister heute mit Nachdruck vom Tisch. Ich glaube, das sind in Auftrag gegebene, bestellte Kritiken. Außerdem wird Aserbaidschan mit doppelten Standards gemessen. Wir werden unseren Weg deshalb weitergehen und ein noch stärkeres Land werden. Weiterreise nach Armenien. Das Land befindet sich mit Aserbaidschan im Kriegszustand, weil armenische Truppen bis heute aserbaidschanisches Staatsgebiet besetzt halten. In Armeniens Hauptstadt Jerewan appellierte Steinmeier an beide Seiten, beim Treffen kommende Woche in Paris endlich aufeinander zuzugehen. Gute Geschäfte, gerne. Ansonsten bitte raushalten. Die selbstbewusste Botschaft der Aserbaidschaner war unmissverständlich und gilt auch für die Auseinandersetzung mit dem Nachbarn Armenien. Auch der zeigte sich heute übrigens äußerst unversöhnlich. Vom Treffen der beiden Länder kommende Woche ist deshalb wohl trotz Steinmeiers Besuch heute wenig zu erwarten.
Die Beziehungen zwischen Armenien und Aserbaidschan werden vor allem durch den jahrzehntelangen Konflikt um die Region Bergkarabach belastet. Einen ausführlichen Hintergrund dazu gibt es auf tagesschau.de.
Bei zwei Bombenanschlägen in mehrheitlich von Schiiten bewohnten Vierteln der irakischen Hauptstadt Bagdad sind mindestens 28 Menschen getötet worden. In Sadr City kamen 10 Menschen ums Leben, als eine Bombe in der Nähe eines Kindergartens detonierte. Beim zweiten Anschlag in einem zentralen Wohnviertel der Stadt starben 18 Menschen. Die Sicherheitsbehörden vermuten sunnitische Extremisten als Täter.
Bei einer schweren Gasexplosion ist heute in Ludwigshafen ein Mensch ums Leben gekommen. Mehrere wurden verletzt. Ein Bautrupp hatte zuvor an einer Gasleitung gearbeitet. In der Nähe des Unglücksortes ist ein Werksgelände des Chemiekonzerns BASF.
Als die Gasexplosion am Mittag den Ludwigshafener Stadtteil Oppau erschüttert, flüchten die Menschen in Panik aus den Häusern. Viele fürchten zunächst, die Explosion und die Flammen könnten von einer nahegelegenen Anlage des Chemieunternehmens BASF stammen. Aber es sind Bauarbeiten an einer beschädigten Hochdruckgasleitung. Dabei kommt es zur Explosion und einem 6 Meter tiefen Krater. Ein Bauarbeiter stirbt, 7 Menschen werden schwer verletzt. Schaden in Millionenhöhe, weil die Druckwelle etwa 50 Häuser beschädigt und Autos selbst 100 Meter entfernt der Hitze nicht standhalten. Über mehrere Minuten herrscht laut Anwohnern in den Straßen Hitze wie in einem Backofen. Vor wenigen Minuten sperrte die Polizei das Gebiet wieder ab, wegen erneuter Explosionsgefahr.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 24. Oktober.
Zwischen Spanien und Russland hat sich eine Hochdruckbrücke gebildet. Sie beschert uns morgen oft ruhiges Wetter. Die Niederschläge an den Alpen versiegen auch. In der Nacht schneit und regnet es immer weniger. Der Deutsche Wetterdienst hält aber bis morgen früh Unwetterwarnungen für Teile des bayerischen Alpenvorlands aufrecht. Morgen von der Eifel bis Schleswig-Holstein meist trüb, es regnet etwas. Zwischen dem Südwesten und dem Nordosten zeigt sich gelegentlich die Sonne, sonst Wolken und Hochnebel. Schwacher bis mäßiger, im Norden mäßiger bis frischer Wind mit starken Böen. In der Nacht 12 Grad auf den Nordseeinseln, im Allgäu minus 1 Grad, die Nässe dort kann überfrieren. Morgen werden an den Alpen 5 Grad erreicht, am Niederrhein 16. Am Samstag in der Nordwesthälfte viele Wolken, etwas Regen, weiter südöstlich Nebel und Sonne. Sonntag zum Teil zäher Nebel, Nieselregen und Sonnenschein, am Montag ändert sich wenig.
Pina Atalay meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Spurensuche in Ottawa, wie die Kanadier mit dem Anschlag umgehen und Machtverhältnisse in Kiew, die Ukraine vor der Wahl. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.